NDR Kultur. Das Gespräch.
Mit Jürgen Deppe. Der 27. Januar ist einmal mehr der Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus. Eingeführt wurde er 1996 vom damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog. Es ist der Jahrestag der Befreiung der Überlebenden des KZ Auschwitz-Birkenau im Jahr 1945. Der Gedenktag schien bislang weitgehend unstrittig, doch eine junge Internetaktivistin, jetzt 33, fordert seit gut 3 Jahren auf ihrem TikTok-Kanal keine Erinnerungskultur, dessen, ja, wenn nicht gerade Abschaffung, dann doch mindestens dessen grundlegende Änderung und hat dafür 2024 den Grimme Online Award und 2025 den Margot-Friedländer-Preis erhalten. Jetzt ist auf Initiative des Piper Verlags ihr erstes Buch erschienen, Gedenken, Neudenken. Wie sich unser Erinnern an den Holocaust verändern muss. Susanne Siegert heißt die Aktivistin und Autorin und ich bin nun mit ihr verbunden. Hallo Susanne.
Hi.
Wie es bei Social Media üblich ist, da duzt man sich. Wir haben uns bei der Verabredung dieses Gesprächs auch geduzt und wollen das jetzt natürlich auch im Gespräch weiter beibehalten. Also Susanne, bevor es überhaupt zu Missverständnissen kommt, erklär doch bitte einmal genau den Namen deines Kanals. Also keine Erinnerungskultur. Das ist ja nicht dieses Björn Höcke Schluss mit dem Schuldkult oder Änderung der Erinnerungskultur um 180 Grad, sondern was meinst du damit?
Voll. Also ich habe vor 3, 4 Jahren eben mir einen TikTok-Kanal-Namen ausdenken müssen, sehr spontan. Und dann ist mir der irgendwie eingefallen, weil ich ein paar Tage zuvor eine Podcast-Folge gehört habe mit Jens-Christian Wagner, dem Leiter der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora. Und er hat eben gesagt, dass Erinnerungskultur eigentlich fast schon ein bisschen falscher Begriff ist für heute in unsere Beschäftigung, weil Erinnerungskultur und Erinnern sich ja nur auf was bezieht, was man persönlich erlebt hat. Und das trifft ja auf uns alle und den NS-Verbrechen Gott sei Dank nicht zu. Ich glaube, es gibt trotzdem auch andere Auslegungen vom Begriff Erinnern, das ist auch aus einschließt, was jetzt irgendwie andere erleben und das, was dann so ins kulturelle Gedächtnis übergeht. Aber trotzdem fand ich es ganz interessant zu sagen, vielleicht ist ein neuer Begriff gar nicht so schlecht, um so eine Zäsur zu markieren, weil es einfach eine andere Beschäftigung jetzt sein wird ohne Überlebenden und dass man dann zum Beispiel statt Erinnerungskultur einen Begriff nutzt wie Gedenkarbeit, der eben markiert, dass es für uns alle dann Arbeit sein wird, die wir dann machen müssen, wenn es Überlebende nicht mehr machen können.
Denn das, was du da auf deinem Kanal machst, das ist ja eigentlich erstmal deine Recherchen zu veröffentlichen und das sind die Recherchen über das KZ-Außenlager Mühldorfer Hart zu veröffentlichen. Ich muss ganz ehrlich zugeben, das war für mich bis dahin ein Ort, der auf der Erinnerungslandkarte auch nicht ganz groß geschrieben ist. Mut zur Lücke, den kannte ich nicht. Was bringt dich dazu, dieses Außenlager so genau zu recherchieren und das zu veröffentlichen?
Ja, es waren eines der größten Außenlager vom KZ Dachau und ich bin da so 20 Kilometer entfernt davon aufgewachsen und zur Schule gegangen. Meine Eltern wohnen da auch immer noch. Das ist so an der Grenze zu Österreich, ganz im Südostbayern. Und genau, ich war dann zum allerersten Mal dort 2020, also da war ich schon lange aus der Schule raus, habe schon lange nicht mehr dort gelebt und dann wollte ich einfach ganz gerne mehr über diesen Ort erfahren und habe angefangen, vor allem online in Archiven zu recherchieren, Gerichtsprotokolle zu lesen, Interviews von Überlebenden mir anzuhören, anzuschauen, aber auch eben Originaldokumente aus dem Lageralltag, sage ich jetzt mal, mir anzuschauen, auszuwerten und dann daraus Geschichten zu erzählen auf Instagram. Und irgendwann, also das war so der Ausgangspunkt, da mittlerweile sind meine Recherchen sehr viel allumfassender. Also ich spreche generell über NS-Verbrechen. Der Slogan von meinen Accounts heißt ja auch alles, was man in der Schule nicht über Nazi-Verbrechen lernt. Also längst nicht mehr nur in Anführungszeichen dieser Ort, auch wenn der für mich natürlich eine große Bedeutung hat, weil da alles angefangen hat.
Wir Deutschen, wir werden ja immer gerne als Erinnerungsweltmeister ja, mal gefeiert, mal auch bespöttelt. Das ist was du eher kritisch siehst. Dabei wird doch tatsächlich kaum irgendwo sonst auf der Welt so viel gedacht. Also mehr Gedenkstätten gibt es kaum, mehr Gedenkorte, mehr Gedenktage, mehr Mahnmale, mehr Stolpersteine, mehr auch schulische Bildung, also sei es durch Gedenkstättenbesuche, sei es durch Zeitzeugengespräche etc. Das ist doch eigentlich zumindest, was die Erinnerungsarbeit angeht, erstmal etwas sehr Positives. Das siehst du aber doch durchaus kritisch.
Ja, also ich finde gut, dass es das gibt, Gedenkstätten, auch diese ganzen Rituale und ich bin auch auf jeden Fall nicht, wie du es vorhin so ein bisschen angeteasert hast, für die Abschaffung vom 27. Januar, der soll auf jeden Fall bestehen bleiben. Ich glaube, was mich so an diesem Begriff Erinnerungsweltmeister oder an diesem Bild stört, ist, dass man da immer das Gefühl hat, wir machen das, dann abgehakt und weiter geht's. So. Was mir fehlt, sind ganz viele Perspektiven in diesem Gedenken und dass es sich so festgesetzt hat und so ist seit einigen Jahrzehnten, dass aber eben sehr viele Perspektiven fehlen. Also am 27. Januar zum Beispiel sprechen wir über die Befreiung von einem Lager, das es aber ohne Deutschland, von Deutschland ausgehend, nie gegeben hätte. Aber das bespricht man irgendwie nicht. Es geht ganz abstrakt so um die Befreiung und man macht sich eigentlich so gemein mit den Opfern, den Überlebenden und blendet total aus, was waren eigentlich so die Bedingungen des Entstehens und wer war da beteiligt. Und das war eben auch nicht nur Hitler, Himmler und Heydrich, wie ob die man so gern die Täterschaft so projiziert. Und ich glaube, das ist das, was mir wichtig ist, dass es mehr gibt, neue Perspektiven, auch eine neue Sprache, neue Gedenkanlässe, eben nicht nur am 27. Januar, dass auch am 28. Januar das weiterhin einfach seine Daseinsberechtigung hat und es mit derselben Energie von Politik, aber eben auch Gesellschaft getragen wird.
Wenn du aber sagst, wir sollten vielleicht nicht nur auf die Opfer gucken, dann würde ich denken, heikel. Denn natürlich, anfangs haben wir sehr stark immer auf die größte Opfergruppe, also auf die Jüdinnen und Juden geschaut. Aber mittlerweile hat sich das ja ohnehin auch weiterentwickelt. Wir schauen auch auf queere Menschen, wir schauen auf Menschen mit Behinderung, auf politisch anders Denkende. Also das Spektrum hat sich sehr erweitert. Wäre es jetzt nicht fatal, dann zu sagen, wir gucken jetzt auch auf uns, nämlich auf die Täter oder auf die Tätergesellschaft?
Ich glaube, da haben wir schon auch einfach eine besondere Verantwortung in Deutschland, das zu tun, auf Täterschaft zu schauen und darüber anders zu sprechen, als es bisher der Fall war. Denn bisher war das Bild so von diesen bösen Nazi-Bösewichten und diesen ganz wenigen satanistischen Einzeltäterinnen und Tätern. Und da sollte man eher weggehen und eben darüber sprechen, dass auch in Anführungszeichen ganz normale Männer beteiligt waren. Und wir sollten natürlich weiterhin vor allem das Gedenken an die Opfer im Fokus haben. Aber auch da gibt es andere Perspektiven, dass man über diese Opfer eben nicht spricht, als wären sie wie die Sprichwörter Schafe zur Schlachtbank gegangen, sondern dass man auch da darüber spricht, dass sie sich gewehrt haben, dass es Widerstand gab, dass auch eben Subjekte werden, die aktiv waren gegen ihre Vernichtung und gekämpft haben und das eben auch zum Beispiel gegen unsere Uropas und Opas und vielleicht Väter.
Du zitierst ganz früh in deinem Buch schon einmal den deutsch-kanadischen Soziologen Y. Michael Bodemann, der spricht von Gedenktheater, das wir alljährlich aufführen. Würde ich teilweise mitgehen, wenn ich mir anschaue, wie ritualisiert unser Gedenken ist. Auf der anderen Seite ist es aber doch genau das, dass wir es verinnerlicht haben. Das spricht doch eigentlich gegen diese Regelmäßigkeit der Theateraufführung, wenn man in diesem Jargon bleiben will, nichts.
Ja, das stimmt. Also ich glaube, es braucht diese Gedenktage auch weiterhin. Und um die Metapher vom Theater vielleicht mal weitertreiben zu können, geht einfach darum, dass man auch andere Spielzeiten findet. Ne? Also eben am 28., auch am 29. Januar muss dieses Theater in Anführungszeichen weitergehen, dass man andere Worte in diese Skripte etabliert. Also dass man nicht immer nur in diesen Phrasen nie wieder und erinnert euch und nie wieder ist jetzt spricht, sondern dass man sich auch eigene Gedanken macht, eigene Worte formuliert. Die wird auch mal neue Perspektiven aufgreifen, dass man andere Bühnen findet, als zum Beispiel am 27. Januar im Bundestag, sondern dass man auch sagt, alles ist, also Social Media ist ja auch eine Bühne, ne, für das Thema und dass man vielleicht auch eben zulässt, dass Überlebende oder deren Angehörige oder generell Angehörige von ehemaligen verfolgten Gruppen nicht mehr nur diese Aufgabe von Statisten und Statistinnen haben, wo man irgendwie so hofft, dass die halt irgendwie mit dem, was sie sagen, das gibt man ihnen eigentlich so vor, denn das muss dazu da sein, dass wir uns als gute, geläuterte Deutsche fühlen, sondern dass sie auch aktiv werden dürfen, Forderungen stellen dürfen und dass man darüber hinaus noch andere Akteurinnen auf diese Bühne stellt. Also ich glaube, darum muss es eben gehen. Das Gedenktheater, das wird immer da sein. Das können wir, glaube ich, gar nicht überwinden. Muss man vielleicht auch nicht, wie du auch schon sagst. Ich glaube, es hat auch seine Daseinsberechtigung. Und ich bin ja auch Teil von diesem Theater. Aber für mich war eben dann wichtig zu merken, wie kann ich so meine eigene Rolle erkennen und dann schauen, wie kann man die vielleicht auch anpassen und verändern.
Du schreibst einmal ziemlich kritisch in deinem Buch, dass natürlich, genau um jetzt in diesem Theaterbild zu bleiben, was auf dem Programm steht, natürlich von den Gemeinschaften, von den Gesellschaften im Grunde selber definiert wird und dementsprechend auch, wenn wir sagen, wir gedenken am 27.01. beispielsweise der Opfer des Nationalsozialismus, dann lassen wir womöglich bestimmte Sachen außen vor. Nach welchen Kriterien hast du denn erfahren, definieren wir sowas einfach oder wir als Gesellschaft, wir als durchaus auch Mehrheitsgesellschaft, was in unseren Erinnerungskosmos eindringt, was unseren Horizont darstellt.
Ich kann auch verstehen, dass man sich dann, das ursprüngliche Gedenken kam ja von den Überlebenden und deren Angehörigen, das waren die Ersten, die eben angefangen haben, in Veranstaltungen den Opfern zu gedenken. Dann hat man irgendwann auch als Gesellschaft, aber auch als Politiker, Politikerinnen auch teilgenommen an diesen Veranstaltungen. Und natürlich war das angenehmer, gemeinsam zu trauern, als eben auf Täter und Täterschaft hinzuweisen und darüber zu sprechen, dass auch Menschen, die BRD zum Beispiel aufgebaut haben, Teil waren auch von diesen Verbrechen. Deswegen, ich kann verstehen, dass das eben so war, aber ich glaube, mittlerweile sind so viele Generationen vergangen, dass wir ganz anders darauf schauen müssen, ne? Also wenn heute junge Erwachsene, die haben gar keinen persönlichen Bezug, weil nicht mal, die saßen jetzt ganz sprichwörtlich gesagt, nie auf dem Schoß von ihrem Uropa, der in der Wehrmacht war, in der Regel. Und deswegen, glaube ich, haben die aber auch weniger Scheu, da ganz klar den Finger reinzulegen in diese Wunde, nenne ich es jetzt mal, und das anzusprechen, dass eben auch in der eigenen Familie Täterschaft war. Und ich glaube, deswegen ist jetzt ein guter Zeitpunkt, dass auch das mehr Einzug hält ins Gedenken oder dass man zumindest es schafft, wenn man am 9. November, um einen anderen Gedenktag anzusprechen, über die brennenden Synagogen spricht, dass man dann aber auch sagt, okay, da sind aber auch ganz viele Menschen aus der lokalen Bevölkerung einfach vorbeigelaufen und haben vielleicht sogar mitgeholfen oder gejubelt oder selber Steine geschmissen, um irgendwelche jüdischen Geschäfte zu zerstören.
Wer müsste sowas anstoßen? Also, dass wir so eine Erinnerungskultur ein bisschen umswitchen, denn du hast es ja auch schon gesagt, das Ganze ist ziemlich tradiert und wir haben eigentlich unsere Rituale und wir haben genau die Opfergruppen, derer wir gedenken, die sich ja auch zum Teil in solchen Momenten sehr stark machen und es zu würdigen wissen, dass sie gewürdigt werden und dass man sie nicht marginalisiert, dass man sie nicht an den Rand drängt und vergisst. Wie könnte man das Ganze dann möglicherweise ändern, dass wir jetzt sagen, nee, wir müssen auch auf andere gucken?
Das ist auf jeden Fall ein großes Projekt und ich richte mich auch in meinem Buch oder generell in meiner Arbeit ganz bewusst gar nicht an Politiker, Politikerinnen oder Menschen, die in Gedenkstätten arbeiten, also die man da vielleicht als erstes so im Blick hätte als Akteurinnen und Akteurinnen, sondern mir geht es ganz stark so um Privatpersonen, weil ich glaube, dass man da sich schon auch selber als Akteur oder Akteurin begreifen muss, dass man in einem Land lebt, was so ist, wie es ist, wegen dieser Verbrechen, also sei es aufs Grundgesetz geschaut oder auf die Art und Weise, wie unsere Städte aussehen, das ist ja alles davon beeinflusst und dass man deswegen akzeptiert, dass Gedenken einfach sehr präsent ist und dass man dann auch ja Teil ist, indem man auch ganz im Privaten für sich die Frage beantworten kann, was war von meiner eigenen Haustür, was war gegebenenfalls in meiner eigenen Familienbiografie. Und dann ist mein Ziel, auch wenn sich das vielleicht nie ändert und Veranstaltungen auch in 30, 40, 50 Jahren noch genau so sind, wie sie jetzt heute sind, dass Menschen diese Veranstaltungen aber besuchen können oder auch sehen, was zu diesen Tagen online abgebildet wird und das einschätzen können, dass sie verstehen, warum wird da was gesagt, von wem und was wird aus welchen Gründen von wem vielleicht auch weggelassen. Ich glaube, das ist das, worum es mir geht und was auch für mich einfach ein interessanter Prozess war, ne, zu merken, ich verstehe jetzt irgendwie besser, warum Reden so klingen, wie sie klingen und warum vielleicht auch manche Stimmen weggelassen werden.
Das klingt mir gerade ein bisschen nach der Verlagerung der Erinnerung ins Private.
Ich meine, für mich war das einfach meine Erfahrung auch, ne? Deswegen, ich habe nie in einer Institution gearbeitet. Ich habe ganz privat in meinem Wohnzimmer angefangen zu recherchieren im Online-Archiv und habe dann für mich Schritt für Schritt gemerkt, okay, ich habe da irgendwie neue Perspektiven mir erarbeitet, die für mich ganz viel geändert haben, wie ich über dieses Verbrechen nachdenke. Und deswegen ist das zumindest mein Ansatz, ein sehr privater. Auch wenn natürlich muss auch Schule und Gedenkstätten und Politik da sind wichtige Kräfte. Die kann auch kein TikTok-Kanal der Welt ersetzen, um Gottes Willen. Aber ich glaube, dass man erstmal im Privaten anfangen kann. Und das hat man halt am besten auch im Griff selber.
Schon die Erinnerungskultur, wie sie jetzt ist, mit all ihren Gedenkstätten, mit all ihren Mahnmalen und Feiern, die stößt ja schon auf große Gegenwehr von äußerst rechts außen. Also ich habe das am Anfang einmal gesagt, also dieses Anfeinden eines Schuldkults, wie es dann aus AfD-Kreisen gerne mal heißt, oder Björn Höcke da gesagt hat, wir brauchen eine Wende um 180 Grad in der Erinnerungskultur. Also ich sag mal schon, das, was wir haben und wo du sagst, das ist eigentlich noch nicht großflächig genug, weil es eine ganze Tätergruppe beispielsweise ausspart. Selbst das ist schon unter Beschuss geschätzt. Gerätst du da auch unter Beschuss mit deinen Forderungen?
Also ja, natürlich hat man als Person, ich glaube gerade noch mal mehr auch als Frau im Internet, viel mit Kommentaren zu tun, die sich jetzt erstmal auch rein persönlich auf einen als Person, auf das Aussehen, dass ich mich entschieden habe zu gendern, ne? Solche Sachen hört man dann sehr oft. Aber klar, gibt es auch Menschen, die generell dieses Gedenken ablehnen, die sagen, es reicht doch mal, die dann sagen, mach doch mal was über andere Kriegsverbrechen, ne, um einfach abzulenken von den NS-Verbrechen, die, das merke ich auch ganz stark seit dem 7. Oktober 2023 und dem Überfall der Hamas auf Israel, die auch nicht besonders viel Empathie haben können, gerade mit jüdischen Opfern der Shoah, die sich antisemitisch äußern, Verschwörungsmythen teilen und so weiter. Ne. Also das natürlich auch im Online-Raum spielt das eine Rolle und ich habe schon das Gefühl, dass mit dem Erstarken der AfD auch in den letzten Jahren, da der Ton nochmal ein rauerer geworden ist, Menschen da lauter und auch mutiger geworden sind und da gar nicht mehr mehr hinterm Berg halten mit ihrer Meinung in ganz großen Anführungszeichen. Das auf jeden Fall. Aber ich habe mich jetzt noch nie gefährdet gefühlt, so auf offener Straße oder so, sondern hänge mich da. Also ich habe dann auch sehr viel Motivation durch die positiven Kommentare, die ich bekomme und den Zuspruch. Und dass ich merke, dass Menschen auch dadurch aktiv werden, anfangen selber zu recherchieren. Das ist auf jeden Fall auch sehr motivierend, immer zu lesen und hören.
Wenn wir über, ich sag mal, uns selbst sprechen, also die Deutschen, wie wir unserer selbst erinnern, sagst du, wir müssen uns gewahr sein, dass wir Teil der Tätergesellschaft oder zumindest die Nachfahren sind. Jetzt gibt es aber auch sehr viele in der heutigen Gesellschaft, die sagen, nee, Moment, wir sind die Nachfahren der Opfer. Wir sind Opfer des Bombenkriegs geworden. Wir sind Opfer von Flucht, Vertreibung geworden. Wir sind Opfer dann später auch der Entnazifizierung geworden. Wäre das auch eine Haltung, wo wir sagen müssen, okay, auch dieser Opfer müssten wir gedenken?
Total. Also ich habe vor kurzem ein Video gemacht über Frauen, die von sowjetischen Soldaten vergewaltigt wurden oder generell von alliierten Soldaten auch. Und ich finde, das Schwierige ist, und das merkt man ja, sei es geht um die vergewaltigten Frauen durch sowjetische Soldaten, um Dresden 45, um die Rheinwiesenlager. Bei all diesen Themen werden die Opferzahlen auf deutscher Seite extrem nach oben korrigiert. Ne? Also es ist, also beziehungsweise gibt es dann so krasse Verschwörungen und Mythen, dass man einfach merkt, da ist extrem viel Bedarf, sich selber als Opfer eben zu inszenieren. Deswegen ist es, glaube ich, schon umso wichtiger, dass man auch sachlich darüber spricht. Und das ist auf jeden Fall möglich. Es ist schwierig, aber ich glaube, gerade weil eben diese sehr viel zu hoch angesetzten Opferzahlen da immer so ein bisschen auch in der Öffentlichkeit rumgeistern und online sowieso, muss man da schon sich auch mit beschäftigen, auf eine sachliche Art und Weise und ohne sich eben selber als Opfer inszenieren zu können.
Du diskutierst in deinem Buch natürlich auch, ich sag mal, verschiedene Gedenktage und auch Alternativen, die immer mal vorgeschlagen worden sind. Also ist vielleicht möglicherweise nicht nur beim 27.01. als Jahrestag der Befreiung des KZ Auschwitz zu belassen, sondern möglicherweise andere Jahrestage auch noch mit in Betracht zu ziehen. Der 8. Mai wird er immer gern genannt, also Kriegsende und wie Bundespräsident Weizsäcker es ja dann 1985 mal gesagt hat, Tag der Befreiung. Da sagst du aber um Himmels Willen, lieber das nicht. Warum?
Ja, also Tag der Befreiung ist einfach so ein Begriff, ne, der eigentlich auch wieder uns als Opfer sich inszenieren lässt. Denn man muss ja schon fragen, genau, befreit von was? Also wenn ich die Tag der Befreiung feiere, dann sollte ich schon auch im Hinterkopf haben, dass meine Uropas auch Teil waren, also wir haben auch Soldaten von dem System, von dem wir überhaupt befreit werden mussten. Ne? Deswegen, das finde ich immer so ein bisschen, ja, zieht man sich so ein bisschen der Verantwortung, indem man so krass von diesem Tag der Befreiung spricht. Aber an sich wäre der Tag, hätte viel Potenzial, glaube ich, um genau über das zu sprechen. Über Täterschaft und über, wie konnte es so weit kommen, dass eben auch so viele Menschen involviert waren in diesem System, dem System auch so zugesprochen haben. Deswegen, ich finde, der 8. Mai, der hat schon so eine sehr wichtige Rolle, aber noch so ein bisschen, ja, in einem falschen oder in einem zu sehr verharmlosenden Kontext vielleicht. Deswegen, glaube ich, hätte der noch viel Potenzial, den anders zu begehen und da dann eben auch gerade über Verantwortung zu sprechen und von wem musste man eigentlich warum befreit werden.
Heißt es im Grunde, ich versuche das nachzuvollziehen, das, was wir haben, zu reformieren, zu überarbeiten, also beispielsweise, wie wir am 27.01. gedenken oder wie wir am 8. Mai gedenken, oder brauchen wir noch etwas ganz, ganz Neues?
Jetzt wirklich um hinzufügen eigentlich, um reflektieren, was ist da auch warum und was ist da vielleicht auch warum nicht Teil von diesem Gedenken und das dann hinzuzufügen. Und dafür braucht es vielleicht auch gar nicht unbedingt neue Gedenktage und trotzdem kann man weiter Kränze ablegen, Kerzen anzünden und Reden von Bürgermeistern zuhören. Aber vielleicht kann man schauen, dass sich inhaltlich da schon was ändert. Ne? Was sagen diese Bürgermeister und Bürgermeisterinnen in den Reden? Was wird auf Instagram gepostet? Und dann eben vor allem, was wird am 27. Januar gepostet, aber vielleicht auch am 29. Januar, wenn diese Politiker, dieselben Politiker und Politikerinnen dann die Chance haben, über Finanzierungen zu verhandeln, über Gremien zu sprechen, wer sitzt in diesen Gremien, wem geben sie eine Stimme? Also ich glaube, das ist das, worum es mir auch geht, dass es dann nicht aufhört bei diesen Tagen und diesen Bekenntnissen, sondern dass es eben wirklich so Einzug im Alltag auch findet.
365 Tage im Jahr gibt es Stolpersteine. Das ist doch eigentlich...
Zum Beispiel. Aber auch das, ne, ist eine sehr bequeme Art und auch wieder, man ist dann draußen und putzt diese Stolpersteine und dann hat man für sich sehr schnell so einen Haken gesetzt und hat dann seine Aufgabe erledigt zum Gedenken. Ich glaube, das ist eben das. Man kann natürlich immer mehr machen. Ne? Also das ist ja kein finaler Prozess, der irgendwann ein Ende findet. Aber ich glaube, dass man eben schauen muss, was da auch noch gibt und was eben dann vielleicht auch eine persönlichere Beschäftigung ist, als einen Stolperstein zu putzen.
Was wirst du an diesem 27. Januar machen?
Ich habe geplant, für dieses Jahr am 27. Januar einen Post zu machen über den Ursprung von Nie wieder. Also wo kommt quasi dieses Bekenntnis von Nie wieder, mittlerweile auch als Hashtag sehr bekannt. Wo kommt das eigentlich her und warum wird es wahrscheinlich auch sehr häufig dieses Jahr wieder in Reden verwendet? Weil ansonsten habe ich mich entschieden, den Tag jetzt nicht, ich sag mal, besonders zu begehen, dahingehend, dass ich irgendwo spreche oder eben super viel dazu poste, weil das ja auch was ist, was ganz viele andere an dem Tag übernehmen. Und dann werde ich lieber privat wahrscheinlich irgendwo eine Gedenkveranstaltung besuchen und ansonsten auch beobachten natürlich, was andere posten, wie andere darüber sprechen, was an dem Tag eigentlich gedacht wird.
Es wird ja nun immer schwieriger zu erinnern, wenn wir beispielsweise an Zeitzeugen denken. Also das sind auf der einen Seite natürlich die Opfer, die jetzt mittlerweile in ein Alter gekommen sind, aussterben. Aber bei Tätern ist es ja auch nicht anders. Also die, die tatsächlich noch grauenhafte Taten im Holocaust begangen haben, auch die sind mittlerweile in einem Alter, dass sie aussterben. Und selbst wenn wir ihnen jetzt den Finger auf die Brust legen würden und sagen würden, jetzt erzähl doch bitte mal, was da wirklich genau du gemacht hast, dann wissen wir, das geht nicht mehr lang. Was haben wir dann für Chancen?
Ja, also natürlich kann man solche Begegnungen nicht irgendwie auf eine Art nachstellen oder simulieren oder ersetzen. Ich bin deswegen auch kein großer Fan von diesen Hologrammen, wo man dann irgendwie solche Begegnungen eben simuliert mit irgendwelchen digitalen Mitteln. Ich glaube, was ich immer nur so ein bisschen vermisse bei dieser Diskussion ist, dass das, was sie gesagt haben, also was Überlebende gesagt, geschrieben haben, das bleibt uns erhalten. Und das sind sehr viele tausende Stunden Interviewmaterial, das sind sehr viele Bücher, das sind ja Unterrichtsbesuche natürlich auch, die vielleicht irgendwo festgehalten wurden. Und das sind Quellen, die, glaube ich, noch gar nicht so ausgeschöpft sind. Also ich habe letztes Jahr zum Tod von Margot Friedländer mit einem Interview von ihr gearbeitet aus den 90ern und da hat sie Sachen gesagt, die ich vorher noch nie gehört habe, ne? Weil ich glaube, das ist echt was wir mehr nutzen sollten, dieses Quellenmaterial. Und das bleibt uns eben für immer verfügbar. Und da seinen Zugang zu finden in diesen Interviews, die teilweise auch vor Jahrzehnten schon aufgezeichnet wurden, deswegen vielleicht Erinnerungen noch ein bisschen frischer waren, die Menschen auch noch jünger und ein bisschen fitter. Ich glaube, das sollte man sich vornehmen und kann man dann eben auch in einem Radiobeitrag zu einem Gedenktag dann verarbeiten, ohne dass man dafür über 100-jährige Senioren und Seniorinnen in ein Studio bringen muss. Zum Beispiel.
Wir wissen es, dass bei Schulklassen beispielsweise, wenn die an Erinnerungsorten gewesen sind, wo sie authentisch nachempfinden können, wie es ungefähr gewesen sein könnte, dass die in der Regel schwer beeindruckt sind. Aber genau diese erkennbaren Zeichen braucht es dann auch. Da sprichst du aber ein bisschen spöttisch dann also von den Holocaust-Icons, also das, was wir dann meinen, wiederzuerkennen, was wir Stereotyp womöglich damit verbinden mit Holocaust. Ach, das ist dann Stacheldraht und sind Baraken. Das brauchen wir. Wir wissen aber, wie gesagt, aus der täglichen Erinnerungsarbeit, ich kenne es hier aus Bergen-Belsen, gleich um die Ecke, dass es sowas gebraucht und dass es da gerade die Schwierigkeit, gerade in Bergen-Belsen beispielsweise ist, dass es da sowas nicht gibt. Wie wollen wir das dann machen, wenn nicht über, ich sag mal, Virtualitäten, die du gerade auch schon genannt hast, also so Hologramme oder ähnliches?
Also ich finde diese Orte, die eben gerade nicht aussehen wie ein Konzentrationslager, wie man sich das vorstellt, gerade dann wahrscheinlich sehr eindrucksvoll auch, ne? Weil das braucht dann natürlich auch mehr Erklärung, aber sich diese Erklärung zu erarbeiten oder eben erklärt zu bekommen, auch von externen, das finde ich, war für mich auch eine sehr eindrucksvolle Erfahrung. Also das KZ-Auslager Mühldorfer Hart, von dem ich eben gesprochen habe, meine Heimat, sieht auch nicht aus wie ein KZ, das ist ein Waldgebiet und da sind dann irgendwelche Löcher im Boden und dann kann man sich in mühsamer Recherche zwar aber erarbeiten, dass diese Löcher dann die Stellen markieren, wo eben der Stacheldrahtzaunpfosten eingeschlagen war im Zweiten Weltkrieg. Und für mich war das eben, dass ein Ort auch so aussehen kann, das war für mich, muss ich sagen, eine sehr ja, wirkungsvolle Beschäftigung damit und hat auch damit gebrochen, wie ich bisher darüber gedacht habe. Denn diese Markierung, eben sei es durch solche Icons, aber auch durch Hinweistafeln, Stolpersteine, die simuliert ja immer oder gibt so vor, dass dann nur da was passiert ist und überall anders eben nicht. Aber wenn man merkt, dass Orte auch ganz anders aussehen können, da merkt man eigentlich erstmal, wie durchzogen auch unser Land ist von solchen Tatorten.
Darf ich dich um einen Blick in die Glaskugel bitten? Also stellen wir uns vor, wir haben im vergangenen Jahr viele 80. Jahrestage, also Kriegsende, Befreiung Auschwitz etc. gefeiert. Wie wird es zum 100. Jahrestag aussehen? Haben wir dann eine lebendige Erinnerungskultur oder haben wir dann sehr viele Menschen, die sagen, 100 Jahre ist lange her?
Ja, ich glaube, was dafür passieren muss, dass man eben das nicht sagt und es sich nicht anfühlt wie altertümliche Geschichte, ist, dass man eben zeigt, dass auch in 20, 30 Jahren, dass es immer noch sehr präsent sein wird in diesem Land und dass unser Land immer so sein wird, wie es ist, wegen dieser Verbrechen. Also, dass es einfach eine krasse Zäsur war. Und wenn ich mir was wünschen dürfte, dann, und da spreche ich natürlich auch ein bisschen aus meiner Perspektive als, sag mal, Content-Creatorin auf Instagram und TikTok, dass ich schon hoffe, dass bis dahin Gedenkstätten und Institutionen diese Kanäle ernster nehmen. Und bis dahin haben wir bestimmt ganz neue Kanäle, die es dann gibt und wo gerade viele junge Menschen sind, aber generell, wo dann eben Menschen den Großteil ihrer Zeit verbringen, und das ist heute ja schon auf diesen Apps, dass man dann aber auch sagt und nicht verpennt, okay, was kann ich denn da als Gedenkstätte, als Institution für Inhalte platzieren? Und wie können wir da mit diesem Thema vertreten sein? Weil das vermisse ich sehr, sehr stark. Es gibt dann immer wieder mal Gedenkstätten, die machen das dann auch zeitweise. Aber dass man wirklich so eine kontinuierliche, ernstzunehmende, gut durchdachte Strategie hat, das sehe ich gerade nicht. Und das darf auf jeden Fall nicht die Aufgabe sein von Privatpersonen. Deswegen hoffe ich, dass was auch immer es für einen Kanal dann gibt, dass der dann auch bespielt wird von Institutionen zu dem Thema.
Hoffen wir das zusammen. Susanne Siegert war das, die TikTokerin des Kanals Keine Erinnerungskultur. Ihre Recherchen und auch ihre Einordnungen sind jetzt in einem Buch erschienen, Gedenken, Neudenken, wie sich unser Erinnern an den Holocaust verändern muss. Allgemeinverständlich für uns alle aufgeschrieben bei Piper erschienen. 254 Seiten kosten 18 Euro. Susanne, ganz vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, danke dir.
Mein Name ist Jürgen Deppe.
NDR Kultur.